Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, wir befinden uns in der Endzeit. So ist oft zu hören und das mit einem gewissen geheimnisschwangeren Unterton des Wissenden. Ja, ein immer wieder faszinierendes und oft auch bedrückendes Thema ist dies für die Gläubigen, die Endzeit. Und dabei handelt es sich zunächst doch um eine schlichte Selbstverständlichkeit. Wir leben tatsächlich in der Endzeit, denn diese hat nach dem biblischen und kirchlichen Verständnis mit dem Tod Jesu Christi begonnen. Der Abschnitt der Geschichte von der Erlösung bis zur Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit ist eben genau die Endzeit. Aber mit der Aussage, wir leben in der Endzeit, ist meistens etwas anderes gemeint. Es will sagen, wir leben in den letzten, vielleicht sogar in den allerletzten Tagen. Was, liebe Gläubige, berechtigt zu einer solchen Feststellung? Bei einem Katholiken kann es ja nicht um eine terminliche Sicherheit gehen, wie bei einigen Sekten, die meinten, etwa den jüngsten Tag aus der Heiligen Schrift errechnen zu können und die dabei immer wieder daneben lagen. Das kann es nicht sein. Spricht doch auch der Herr, jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Das will sagen, der Sohn weiß es nicht dem Fleische nach, weiß es nicht in seiner menschlichen Kenntnis, als Gott selbstverständlich. Aber wie könnten wir uns dann anmaßen, diese Zeit wissen zu wollen? Aber dennoch, kurz zuvor, im selben Kapitel des Matthäus, wir haben es eben gehört, vom Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und die Blätter heraustreibt, dann erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So wird auch ihr, wenn ihr dies alles seht, nämlich die großen Katastrophen, die Jesus schildert, erkennen, er steht nahe vor der Tür. Wir dürfen ja, wir sollen uns Gedanken darüber machen. Wie weit ist die Weltzeit vorgerückt? In welcher Stunde stehen wir? Gedanken, gewiss demütig, sich ihrer Hinfälligkeit und Irrtumsfähigkeit bewusst, aber doch auch Gedanken, die die Zeichen der Zeit ernst nehmen. Ja, liebe Gläubige, man muss sagen dürfen, es gibt Hinweise dafür, dass die Endzeit fortgeschritten ist. Und zwar einfach nach den Maßstäben des Evangeliums. Zunächst ein positives Kennzeichen. Der Herr sagt, dieses Evangelium vom Reiche wird in der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Man wird wohl sagen dürfen, dass die Ausbreitung des Glaubens in der ganzen Welt weithin stattgefunden hat. Zwar gibt es immer noch Flecken, an die das Evangelium nicht gelangt ist. Und es gibt auch große Gebiete, wo der Glaube einst vorhanden war und wieder geschwunden ist. Aber insgesamt kann man sagen, das Zeugnis ist in die ganze Welt vorgedrungen. Dazu kommen einige negative und bedrohliche Kennzeichen der Endzeit. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen, spricht der Herr. Das ist als Tatsache für unsere Tage nicht zu leugnen. Zwar hat es in allen Epochen Irrlehrer, Wahnideen, Verwirrungen unter den Menschen gegeben, doch jetzt ist das alles angestiegen, wie wir es in der ganzen historisch überprüfbaren Zeit kaum sehen können, es sei denn zur Zeit des Unterganges des Römischen Reiches. Und im Unterschied zu dieser Epoche, liebe Gläubige, leben wir in einer ehemals christlichen Zivilisation. Somit ist die Situation eine ganz andere. Der Herr spricht auch, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. So ist das Überhandnehmen des Unglaubens und der Unmoral ein Zeichen der fortschreitenden Endzeit. Paulus im 2. Timotheusbrief: In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten hereinbrechen, denn da werden die Menschen selbstsüchtig sein, geldgierig, hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zügellos, roh, dem Guten abhold, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, aufgeblasen, mehr vergnügungssüchtig als Gott liebend. Zu solchen Worten wird dann oft beschwichtigend gesagt, ja, das war doch irgendwie zu jeder Zeit so. Das stimmt. Und doch besteht ein Unterschied. Und zwar ein Unterschied im Ausmaß. Das, liebe Gläubige, was sich heute in vielen Bereichen ereignet, das wäre vor Jahrzehnten noch unvorstellbar gewesen. Details für den moralischen Verfall erspare ich mir und Ihnen hier. Und es gibt auch einen Unterschied in der öffentlichen Duldung, ja sogar der öffentlichen Förderung. Wenn das Übel einmal als eine Tatsache hingenommen und dann sogar unterstützt wird, wenn plötzlich nicht mehr derjenige normal ist, der sich um ein geordnetes, sittliches und religiöses Leben kümmert, sondern im Gegenteil eher der Verdächtigung erliegt, psychisch krank oder kriminell zu sein, ja, dann hat sich ein gewaltiger Dammbruch ereignet. Als Beispiele sei hier nur erinnert, zum Beispiel an den Kampf der Weltöffentlichkeit gegen Länder, in denen die Abtreibung noch immer unter Strafe gestellt wird. Als vor einigen Jahren die nicaraguanische Regierung die Abtreibung vollkommen verbot, da war ein Schrei des Entsetzens aus unseren Ländern zu hören und Politiker sagten, man müsse dieses Land mit einer Handelssperre belegen, weil da die Menschenrechte unterdrückt würden. Und Ähnliches spielt sich momentan um das Land Uruguay ab. Oder ein anderes Beispiel, die ablehnende Haltung gegenüber der Homosexualität wird heute als Homophobie gekennzeichnet und immer mehr zu einem Gegenstand des Strafrechtes. Wer hier kritische Äußerungen macht, der begeht das Verbrechen der Diskriminierung. Oder aber solche Menschen werden der Psychiatrie zugewiesen. Eine erstaunliche Veränderung hatte doch noch am Anfang des 20. Jahrhunderts der gottlose Gründervater der modernen Psychologie, Sigmund Freud, die Homosexualität als eine Krankheit eingestuft. Aber so etwas darf man heute nicht einmal mehr in christlichen Kreisen sagen. So gibt es, liebe Gläubige, viele Kennzeichen für ein Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Außerdem auch die falschen Friedenshoffnungen, die unsere Tage oft beherrschen. Nach Paulus bricht die endzeitliche Katastrophe in eine geradezu friedenstrunkene Zeit herein. Er schreibt im 1. Thessalonicher Brief, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn man sagen wird, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie plötzlich Verderben, wie Wehen über die Schwangere hereinbrechen und sie werden nicht entrinnen. Allerdings müssen wir ja in unserer Zeit wieder um den Frieden bangen. In anderen Erdteilen brennt es gewaltig. Der Optimismus, der noch vor einigen Jahren und Jahrzehnten herrschte, ist insgesamt gewichen. Ja, dieses und auch das jetzt folgende Kennzeichen, liebe Gläubige, dürfte ein Hinweis darauf sein, dass es dann doch noch nicht ganz so weit ist. Denn der Herr spricht, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel spricht, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, bedenke es wohl, dann flieht und so weiter. Die Stelle beim Propheten Daniel, auf die sich Jesus bezieht, lautet, die Stadt und das Heiligtum werden vernichtet von einem Fürsten, der heranzieht. Er schließt mit vielen einen festen Bund, eine Woche lang, nicht wörtlich als Zeitangabe zu verstehen. Und in der Mitte der Woche macht er den Schlacht- und Speiseopfern ein Ende und über dem Flügel des Tempels wird der Gräuel der Verwüstung stehen bis zur Vollendung, bis zum Ende, das dem Verwüster bestimmt ist. Und außerdem, ebenfalls beim Propheten Daniel, Streitkräfte, die von ihm, dem Feind, entsandt sind, treten auf, entweihen die Feste des Heiligtums unterbinden das tägliche Opfer und errichten den Gräuel der Verwüstung. Liebe Gläubige, das ist natürlich auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des Buches Daniel gesagt, im Zusammenhang mit der babylonischen Knechtung des Gottesvolkes und der gewaltsamen Unterdrückung des Gottesdienstes. Aber für die Endzeit wird das gültig sein in einer abgewandelten Form. Und auch heute schon erleben wir Gräuel an heiligen Stätten. Wir sehen, wie in Kirchen, in geweihten Heiligtümern des wahren Gottes Unpassendes, Provokantes, ja direkt blasphemisch, Gotteslästerliches zur Aufführung gelangt. Missbräuche innerhalb der Liturgie selbst, die Skandalchronik in diesem Bereich kennt überhaupt kein Ende. Und man muss es auch sagen dürfen, das ganz gewöhnliche gottesdienstliche Leben ist heute in der katholischen Kirche weitgehend verödet. Es ist seiner Glaubensklarheit und Glaubensgewissheit beraubt, ebenso weithin seiner Ehrfurcht, seiner Schönheit und seines übernatürlichen Glanzes. Eine Verödung, die den Gläubigen zutiefst im Herzen bewegt. Und doch müssen wir wohl in diesem Bereich, liebe Gläubige, uns auf noch mehr gefasst machen. Nämlich eine viel härtere Bekämpfung des wahren Opfers Jesu Christi. Eine Verdrängung so, dass man es kaum noch wird finden können. Die völlige Beseitigung der Heiligen Messe allerdings müssen wir wohl für die letzte Zeit nicht annehmen. Niemals wird die Welt ohne das Erlösungsopfer Jesu Christi sein. Hier gilt das berühmte Wort des heiligen Pater Pio. Eher könnte die Welt ohne Sonne bestehen als ohne das heilige Messopfer. Gerade diese letzten Gründe für das Fortschreiten der Endzeit, liebe Gläubige, sind also auch zugleich ein Zeichen dafür, dass es noch nicht ganz so weit ist. Und hier lassen sich noch andere Punkte nennen, die von der Endzeit prophezeit sind und sich bisher nicht erfüllt haben. Ein großes, positives Zeichen, dass der Wiederkunft des Herrn vorausgehen wird, die Bekehrung des alttestamentlichen Gottesvolkes der Juden. Sofort nach Pfingsten hat der heilige Apostel Petrus zu den Juden von Jerusalem gesprochen: Kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias. Also von der Bekehrung der Juden hängt zu einem Teil die erneute Sendung des Sohnes in die Welt, das heißt die Wiederkunft Jesu Christi ab. So schreibt auch der heilige Apostel Paulus. Er sagt, dass nach dem Eintritt der Vollzahl der Heiden, das heißt der Christen nicht jüdischer Herkunft, ganz Israel, das heißt der heilige Rest der von Gott vorhergesehenen zu Christus bekehrten Juden, das Heil erlangen wird. Und das, liebe Gläubige, ist eindeutig noch nicht geschehen. Aber auch negative, schlimme Zeichen für die allerletzten Tage fehlen noch. So sind die Drangsale, wie sie Jesus Christus selbst und wie sie die Apokalypse des Johannes beschreibt, dann doch noch viel schlimmer, als das wir in der Gegenwart erleben. Ungeheure Naturkatastrophen, von denen wir bisher allenfalls eine dunkle Vorahnung haben. Und auch die offene, brutale und blutige Verfolgung der treuen Christen steht in dieser Form noch aus. Schließlich das letzte große Zeichen der letzten Tage, nämlich das Auftreten des Antichrist. Der heilige Apostel Paulus im 2. Thessalonicher Brief: Zunächst muss der Abfall kommen und der Sohn des Verderbens offenbar werden, der Widersacher, der sich über alles hinwegsetzt, was Gott heißt oder Gottes Verehrung, und schließlich sich selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Er kommt in Satans Kraft mit Entfaltung aller Macht, mit Lügenzeichen und Scheinwundern. Die Tradition der Kirche ist sich im Anschluss an diese Stelle und die Aussagen der geheimen Offenbarung des Johannes sehr sicher, dass es sich beim Antichristen nicht um eine anonyme, gottlose Macht, vielleicht eine antikirchliche, antichristliche Bewegung, sondern um eine bestimmte und konkrete Person handeln wird. Um einen Menschen, der Herrschaft über die ganze Welt erlangt, der vermutlich als ein humanistischer Friedensbringer auftritt, aber im Zeichen des Fürsten dieser Welt und in seiner Kraft. Es wird gleichsam der menschliche Statthalter des Satans auf Erden sein. Und dieser, liebe Gläubige, ist offensichtlich noch nicht in Erscheinung getreten. Und die, die von manchen Gläubigen vorschnell dafür gehalten wurden, sind meistens einige Kaliber zu klein, als dass sie wirklich den prophezeiten Antichristen abgeben könnten. Aber vielleicht lebt er schon. Vielleicht befindet er sich bereits am Eingang der Weltbühne. Wer weiß das? Und so liegt, liebe Gläubige, die katholische Sichtweise nahe. Wir leben in der Endzeit. Wir erleben jetzt auch schon ihre Zuspitzung. Doch sind es wohl noch nicht die letzten, die allerletzten Tage, in denen wir stehen. Und trotzdem sollen, ja müssen wir diese mit ihren Ereignissen vor unserem gläubigen Auge haben. Sonst hätte der Herr nicht schon damals den Jüngern dies alles gesagt und dafür gesorgt, dass es unter dem Einfluss des Heiligen Geistes in der Heiligen Schrift für unsere Zeiten festgehalten werde. Wenn das nicht so wichtig wäre, dann würde auch die Kirche nicht in ihrer Liturgie am letzten und am ersten Sonntag des Kirchenjahres, also auch am ersten Advent, dem nächsten Sonntag, es uns so stark in Erinnerung rufen. Es kann und es wird das alles sehr schnell gehen. Wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird es sein mit der Ankunft des Menschensohnes, sagt der Herr. Deshalb halten wir uns diese Wahrheiten des Glaubens in Erinnerung. Lassen wir uns von Gott stärken, erleuchten und heiligen im Hinblick auf diese großen Drangsale, die da kommen werden und kommen müssen. Ja, im Gebet verbrachte Stunden, liebe Gläubige, haben wir nie zu bereuen. Aber die ganze vertane Zeit wird uns vielleicht in dem Moment, wo sich alles bis zum Letzten zuspitzt, entsetzlich zu schaffen machen. Erleben wir vor allem auch die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus ganz bewusst in der Liturgie der Kirche. Betrachten wir die Beichte, die möglichst regelmäßige, gute Beichte, als eine Vorwegnahme des Gerichtes Jesu Christi und als eine Heilung für den großen Tag. Und dann bei jeder heiligen Messe lernen wir doch hier Jesus gut vorbereitet, gläubig wach und voller Liebe zu empfangen. Denn jede heilige Messe ist eine Vorwegnahme des jüngsten Tages. Und am Ende der Schutz der Gottesmutter. Unter ihrem Bildnis finden in der Apokalypse des Johannes die großen Kämpfe statt. Es ist die Frau, die als Zeichen am Himmel erscheint. Sie hat den Sohn geboren, den Erretter der Welt. Sie wird aber auch vom Drachen angegriffen und bleibt dennoch wunderbar geschützt mit allen, die bei ihr sind, von denen die Apokalypse sagt, die die Gebote Gottes beobachten und am Zeugnis Jesu Christi festhalten. Ja, mit diesen Hilfsmitteln, liebe Gläubige, sind wir gerüstet, bereit für die große Stunde, in welcher der Herr kommt. Sei es die Stunde unseres persönlichen Todes oder sei es, wenn wir dann noch leben, die Stunde des jüngsten Tages. Bis dahin gilt, ich bleibe bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.